Als der Zug in die tief verschneiten Wälder ihrer Heimat hineinfährt, atmet Luna innerlich auf. Jetzt sind wir sicher. Sie drückt ihr Kind noch fester an sich. Nichts kann uns je wieder trennen. Das langgezogene Waldstück, das die Bauern das Weidgehölz nennen, ist für Luna das Tor zwischen der grauen Welt der Erwachsenen und der mystischen Welt ihrer Kindheit. Wolkenstein ist die letzte Ortschaft der eingleisigen Bahnstrecke, die Endstation vor dem markanten Gebirgszug, nach dem nicht nur ihre Familie, sondern die ganze Hochebene benannt ist. Eine Sage erzählt, dass der Berg einst ein gigantisches Wolkengebilde war, in dem Engel und Lichtwesen lebten, um den Menschen bei ihrer ureigensten Berufung zur Seite zu stehen, Liebe und Schönheit auf diesem Planeten zu verankern, damit wir nicht vollends in das Reich der Dunkelheit abgleiten, wie ein Schiff, das sich in den Stürmen des aufgepeitschten Ozeans verliert. Denn die kosmische Aufgabe der Erde ist es, Licht und Dunkel in göttlicher Ausgewogenheit zu halten, das Zünglein an der Waage Gottes zu sein. So erzählt es die Sage, die kaum noch jemand kennt. Nur der Name des Ortes erinnert daran. Wolkenstein, der Berg, der vom Himmel kam. Anton, der Lokführer, verlangsamt das Tempo. Verschneite Tannen flankieren die Schneise wie stille Schwellenhüter, die nur gute Seelen nach Wolkenstein einreisen lassen. Tatsächlich geschehen auf dieser Bahnstrecke die eigenartigsten Dinge. Lockere Schrauben in den Schienen, die schon Züge zum Entgleisen gebracht haben. Bäume, die unversehens aus dem Wald auf die Bahnschneise herausbrechen. Und schließlich der Nebel, der nachts aus dem Unterholz zu den Bahngleisen aufsteigt und sich zu geisterhaften Erscheinungen verdichtet. Die Lokführer haben gelernt, nicht zu bremsen, sondern unbeeindruckt durch die Geister des Waldes hindurchzufahren. Mira drückt ihre Nase an die Scheibe des Zugfensters. Da! Was siehst du? Luna streicht ihrem Kind durch das rotblonde, lockige Haar. Fee! Große Fee! Mira sieht offenbar Dinge, die normale Menschen nicht wahrnehmen können. Wie ihre Mutter, Miras Großmutter Maria. Gräfin Maria von Wolkenstein war einst eine sehr schöne Frau. Auch ihre Blumen, Pflanzen und Bäume blühten in einer Anmut, die nicht von dieser Welt war. Und jeder im Dorf wusste warum. Die Gräfin spricht mit den Bäumen und singt mit den Blumen, erzählen sich die Alten noch heute. Als ihre Mutter noch jung war, sah man sie im März jeden Morgen am Rande der Felder. Denn mit der Aussaat der Bauern legte sie ihre Gebete in die Erde hinein. Und wenn im Spätsommer das Getreide von Unwetter und Hagel bedroht war, wanderte sie in ihren langen, wehenden Röcken über die Feldwege. Sie sprach mit jenen Kräften, die Wind und Regen und Hagel bewegen. Durch ihre Gebete war die Natur in einer göttlichen Ordnung gehalten, bis die Gräfin selbst aus dieser göttlichen Ordnung herausfiel. Luna kann die geistigen Welten nicht sehen. Doch sie kann ihre Gegenwart spüren und innere Bilder dazu empfangen. Um diesen inneren Reichtum nach außen zu tragen, hat Luna schon als Kind lieber gemalt als gespielt. Heute noch ist die Staffelei ihr seelischer Anker, Fluchtpunkt und Schutz vor den Stürmen des Lebens. Und so waren auch Farben, Pinsel, Spachteln und Schwämme heute Morgen das Einzige, was sie in den Koffer schmiss, bevor sie mit ihrem Kind fluchtartig die Wohnung verließ. Ihre Bilder ließ sie zurück, das gesamte Werk der letzten 3 Jahre und alles, was sie in diese Ehe mitgebracht hatte, das Silberbesteck mit dem Allianzwappen ihrer beiden Familien, das Meißner Porzellan, die Teppiche, Vasen und Lampen. Den Wohnungsschlüssel legte sie auf die Kommode im Flur. Es gibt keinen Weg mehr zurück in diese unglückselige Ehe, in die sie vor 3 Jahren hineingestolpert war, wie über einen hinterlistig gelegten Fallstrick. In das vom Atemhauch beschlagene Zugfenster zeichnet Mira kleine Kreise und Luna zaubert mit wenigen Strichen pausbäckige Engel daraus, mit Harfen, Zimbeln und langen Trompeten. dann blasen sie gemeinsam in den himmlischen Chor. Vor dem Hintergrund der vorbeiziehenden Bäume fliegt die musizierende Schar zurück in die Stadt. Als Luna noch auf Schloss Wolkenstein lebte, liebte sie es, das Murmeln der Welt auf ihre Leinwand zu bringen, das Plätschern der Bäche in den blühenden Wiesen des Frühlings, das Rauschen des Windes im goldenen Weizen des Sommers, das gedämpfte Läuten der Glocken im Winter, das sich mit dem Schnee auf den Bechern vermählte. Wer ihre Bilder genauer betrachtete, fand in jedem ihrer Landschaftsmotive durchscheinend und fein Engel, Faune, Zwerge, Geister und Feen mit ihren dünnsten Pinseln auf die Leinwand gehaucht. Sie veräußerte das, was für ihre hellsichtige Mutter Realität war. Ihr Vater hatte wenig Verständnis für die Hirngespinste seiner Frau. Im Grunde war der Graf mit seinem Schloss verheiratet, in dem es ständig etwas zu restaurieren gab, und teilte das Bett mit seinen zwei Jagdhunden. Kein Wunder, dass ihre Mutter in der Pflege des Schlossparkes aufging und in ihrer heimlichen Liebe zu Yoshi, dem Baumpfleger, der einmal im Monat nach Wolkenstein kam. Yoshi kümmerte sich um die Hecken, Bäume und um das einsame Herz der Gräfin. Als die Gerüchte um Gräfin Maria und ihren jungen Gärtner sichtbare Formen annahmen, griff der Graf zur Flinte, vertrieb Yoshi von Grund und Boden und verbannte seine schwangere Frau unter abartigen Flüchen ins Gartenhäuschen am Rande des Schlossparks. 4 Monate später kam mit Bogislaw der ersehnte Stammhalter zur Welt, von dem jeder im Dorf und auch auf dem Schloss wusste, wer der wirkliche Vater war. Der Bruch zwischen den Eltern verheilte nie. Von nun an lebten sie getrennt, jeder für sich in seiner eigenen versponnenen Welt. Und Maria, die einst mit den geistigen Wesen kommunizierte, wurde selbst zu einem ruhelosen Geist zwischen den Bäumen. Ihre heranwachsenden Kinder waren sich selbst überlassen, der Park verwilderte, das bröckelnde Schloss verschwand mehr und mehr unter dem wuchernden Efeu, die ganze Familie versank in einen traumähnlichen, dornröschenartigen Zustand. Nur dass der Efeu keine Dornen hatte, um Prinzen auf ihre Echtheit zu prüfen. So konnte Hubertus in Lunas verträumte Mädchenwelt eindringen, im Schlepptau seines großspurigen Vaters, dem wohlhabenden Banker und Freiherrn von Bellingrad, kam er vor 4 Jahren das erste Mal nach Wolkenstein. Die Bellingrads haben in den beiden Weltkriegen alle ihre Besitztümer verloren. Doch mit Fleiß und Unternehmergeist kam die Familie schnell wieder zu Wohlstand. Heute lebt man mondän unter städtischem Stuck und fährt zum Jagen zu den verarmten Verwandten aufs Land. Als die Bellingrads ihren Besuch auf Schloss Wolkenstein anmeldeten, übernahm Luna anstelle ihrer geistig labilen Mutter den Part der charmanten Gastgeberin. Sie brillierte bei der obligaten Schlossführung und wusste Geschichten zu erzählen, die sie selber nicht kannte. Sie machte aus jedem Schmuckstück des Hauses, aus jedem Gemälde, ja sogar aus den verstaubten Hirschgeweinen eine Sensation. Kein Wunder, dass sich Hubertus Hals über Kopf in das magere Mädchen mit den weißen löcherigen Kniestrümpfen verliebte. Und während die Väter in der Ahnengalerie ihre Stammbäume nach verwandtschaftlichen Verbindungen zerpflückten, folgte der junge linkische Freiherr dem leichtfüßigen Reh stolpernd und schwitzend über zahlreiche Stiegen und Wendeltreppen hinauf in ihr Heiligtum. Auf dem Dachboden hatte sich Luna zwischen durchgesessenen Gobelinsofas, vergilbten Bildern und vom Buchwurm zerfressenen Schriften ein gemütliches Atelier eingerichtet. Im Staub der Ahnen wirkten ihre Bilder wie weit geöffnete Fenster in eine alles überstrahlende Welt. Hubertus zeigte sich beeindruckt von ihrer Kunst und Luna fühlte sich zum ersten Mal gesehen. Sie vertraute ihm sogar ihren innersten Herzenswunsch an. »Ich möchte so gerne eine wahrhaft berühmte Malerin werden.« »Du bist eine Perle«, flüsterte Hubertus und strich ihr über das rotblonde Haar. »Wirklich?«, fragte Luna und blickte ihn mit ihren großen Rehaugen an. »Ja, Luna, du bist eine Perle. Eine Perle, die nur noch gehoben werden muss. Und während ihre Väter mit dem besten Wein des Hauses auf ihre Cousinschaft sechsten Grades anstießen und während der kleine Bogislaw und ihre jüngere Schwester Annemarie heimlich in die Bettbezüge der Gäste giftige Kreuzspinnen hineinstopften und während Köchin Millie in der Küche den Braten mit Cognac flambierte und während die verbannte Gräfin im Gartenhaus ein düsteres Kartenblatt legte, wurde Luna von ihrem Cousin siebten Grades zwischen niederstürzenden Staffeleien mit wenigen unspektakulären Stößen entjungfert. Drei Monate später war es nicht mehr zu übersehen, dass der alte Bellingrad bei seinem Besuch auf Schloss Wolkenstein nicht nur zwei Rehe, drei Hasen und einen Steinbock erlegt, sondern sein Sohn auch die älteste Tochter des Hauses geschwängert hatte. Sofort bestellte der Graf seinen Jagdfreund zu einem Gespräch unter vier Augen. Noch am selben Tag wurde ein Ehevertrag verhandelt, der für Wolkenstein wirtschaftlich äußerst günstig ausfiel. Denn die Bellingrads sind zwar reich, haben aber nur fünf Zacken in ihrer Adelskrone und ein höchst unbedeutendes Wappen. Die Wolkensteins hingegen besitzen bloß ein baufälliges Schloss, dafür aber sieben Zacken in der Krone und ein tausendjähriges Bilderwappen, ein goldener, von drei Engeln getragener Berg auf blauem Untergrund. Bellingrad legte sehr viel Geld auf den Tisch, um Wolkenstein zu einem Allianzwappen zu überreden und es über allen Eingängen des Schlosses anbringen zu lassen. Zwei Monate später fand in der Kapelle des Schlosses bei strömendem Regen die schnell inszenierte Hochzeit statt. Die Bellingrads hatten ihren eigenen Priester aus der Stadt mitgebracht. Der Babybauch wurde unter einem Strauß weißer Lilien kaschiert und Luna von ihrer pitschnassen Schleppe, in die sich der Kies des Schlossweges verfangen hatte, beinahe skalpiert. Und da ihre verwirrte Mutter jeden Moment in die Trauung hineinplatzen konnte, gab sie Hubertus ihr hastiges »Ja«, noch bevor der Priester die entscheidende Frage ausformuliert hatte. In tagelanger Vorarbeit hatte Millie ein siebengängiges Menü ausgeheckt, das Bogi und Annemarie servieren mussten. Die Gäste priesen die Kochkunst des Hauses, nichts ahnend, dass die rothaarigen Kinder des Grafes heimlich in die Suppe gespuckt hatten. Nach der Hochzeit wurde Luna samt Aussteuer der Familie ihres Mannes überstellt, wie ein Paket. Der Abschied von ihren Geschwistern fiel schwer. Seit der inneren Emigration ihrer Mutter war Luna das Zünglein in der Waage gewesen, um in der Familie die Balance zwischen Licht und Dunkel zu halten. Dennoch ging sie mit Hoffnungen in diese Ehe. Hubertus' Vater hatte nicht nur Kontakte zu Banken, sondern auch zu namhaften Galerien. Die ersten Expertisen der Kunstkenner fielen mehr als enttäuschend aus. »So kindlich«, zu naiv. Wir suchen Kunst, die verstört. Luna fühlte sich minderwertig und klein, wie eine Landpomeranze zwischen smarten, reibungslos funktionierenden Menschen. Doch dank ihrer schauspielerischen Talente begann sie schon direkt nach Miras Geburt hart an ihrem Image zu arbeiten. Sie passte ihren Stil, sich zu kleiden, zu schminken und zu malen, ihrer Vorstellung einer verstörenden Künstlerin an. So wie sie einst bei ihren Schlossführungen Geschichten erfand, erfand sich Luna nun völlig neu. Sie war festen Willens, eine Kunstszene zu erobern, die sich von Sensation ernährte. Künstler sind Medien, nur viele von ihnen wissen es nicht. Durch die einen fließt die Inspiration der lichten Mächte, andere sind Diener der Dunkelheit. Die einen arbeiten aus der Freude zu schaffen, die anderen sind getrieben von ihrer Sucht nach Geld, Anerkennung, Ruhm und auf der Flucht ihrer Schatten. Lunas verbissener Ehrgeiz stieß die Türe zur Unterwelt auf. Die Farben ihrer Bilder wurden immer schriller, die Protagonisten immer hässlicher, die Inhalte skurriler. Fantastischer Surrealismus. Ein Jahr, nachdem sie in die Stadt gezogen war, hatte Luna ihren Stil gefunden. Die erste Ausstellung war ein Erfolg. Nicht nur die Morbidität der Werkschau beeindruckte, sondern auch die blutjunge Künstlerin selbst. Lunas an Magersucht grenzende Zartheit, der bleiche Teint, die schwarz-lila geschminkten Lippen, Das glattgezogene rotblonde Haar passte perfekt in den Zeitgeist. Für ihren Erfolg nahm Luna auch die Nächte mit Hubertus in Kauf. Seine plumpe Art der Berührung grenzte für sie an Körperverletzung. Vergeblich hatte sie am Anfang ihrer Ehe nach einer Verbindung im Herzen gesucht, nach einer Nähe zu seiner Seele. Doch Hubertus zeigte nur seine Schale, kein Leuchten in seinen Augen, keine Schwingung der Liebe in seiner Stimme. Nacht für Nacht prallten zwei Welten aufeinander. Morgens fühlte sich Luna wie von einem Sattelschlepper überfahren. Als Mira 2 Jahre alt war, wurde Luna zum 2. Mal schwanger. Mittlerweile ließen sich die Prominenten der Stadt von ihr porträtieren. Sie arbeitete rund um die Uhr, wog nur noch 37 Kilo, konnte nachts kaum noch schlafen, trank tagsüber literweise Kaffee und hatte begonnen zu rauchen. Sie flehte das Kind in ihrem Bauch an, zu gehen. Eines Morgens wachte Luna in einer riesigen Lache von Blut auf und spürte, mit diesem Kind fließt auch meine Seele davon. Von nun an beherrschte das nackte Grauen den Inhalt ihrer Bilder. Messer, die blutende Sofas aufschlitzten, missgeborene Kreaturen mit zahlreichen Augen und Nasen, gesichtslose Männer, die Kinder quälten. Das Malen wurde zum Rausch. Je blutiger die Bilder, desto bleicher und dünner wurde sie selbst. Die Sucht nach Anerkennung war wie ein rastloser Vampir. Schließlich war Luna so leer gesaugt und erschöpft von sich selber, dass sie vergaß, ihr Kind zu versorgen. Mira musste mit einer Schmierinfektion in die Klinik. Hilflos musste Luna mit ansehen, wie man ihre kleinen süßen Hände an die eiskalten Gitterstäbe des Bettes festband, damit Mira die wunden Stellen ihrer Haut nicht aufkratzen konnte. Und als sie am Ende der Besuchszeit nach Hause gehen wollte, schrie Mira so laut nach ihrer Mama, dass die Ärzte Luna nahelegten, auf weitere Besuche zu verzichten. Kein Abschied, keine Tränen. An diesem Abend machte Luna sich schreckliche Vorwürfe. Wie konnte ich meine Mimi bloß so vernachlässigen? Wie konnte ich mein Kind alleine in der Klinik zurücklassen? Es war, als wäre sie mit einem Schlag aus einer jahrelangen Manie erwacht. Sie schrie nach ihrem Kind. Sie riss Gläser aus der Küchenkommode, schmetterte stapelweise Teller zu Boden und drohte sich mit einem scharfen Messer das Leben zu nehmen. Hubertus war völlig überfordert mit diesem unerwarteten Ausbruch und verständigte seine Eltern. Wie immer hatte der alte Bellingrad die passende Telefonnummer parat. Ein ehemaliger Schulfreund war Leiter der Grünen Kuppel, der berüchtigten Psychiatrie ihrer Stadt. Wenige Stunden später war Lunas rastloses Leben mit Psychopharmaka stillgelegt. Nun lag auch sie, wie ihr Kind, mit beiden Händen an ein eisernes Bett gefesselt und starrte gegen die Decke. Man benachrichtigte ihre Eltern. Doch Luna war klar, dass weder Vater noch Mutter ihr versponnenes Reich verlassen würden. Sie war nun völlig alleine. Als sich ihr Zustand nach einigen Wochen stabilisiert hatte und sie zumindest ihre Hände wieder frei bewegen durfte, bat Luna darum, malen zu dürfen. Da die Kunstszene einen Faible für die Bilder psychisch Kranker hat, kam die Heimleitung Lunas Wunsch entgegen. Zudem waren Bilder von Patienten auch zur Auswertung von Krankheitsbildern hochinteressant. Schon am nächsten Tag brachte Hubertus ihre Staffelei, die Farben und Pinsel. »Wie geht es, Mimi?« wollte Luna wissen. »Hervorragend«, antwortete Hubertus seltsam kurz angebunden. »Sie ist wieder zu Hause. Meine Mutter kümmert sich um sie.« »Wann komme ich hier raus?« »Das hängt von dir ab.« »Was heißt das?« »Tut mir leid, Luna. Ich muss wieder los.« Luna überlegte, aus der Anstalt zu flüchten, doch die Fenster waren alle vergittert. Es machte auch keinen Sinn zu revoltieren, weil Gefühlsausbrüche umgehend in Zwangsjacken gesteckt oder niedergespritzt wurden, nicht nur mit Medikamenten. Einmal wurde sie von 2 Pflegern nackt in einen Nassraum geschleppt und mit eiskaltem Wasser bespritzt. Unter der Wucht des Wasserstrahls sackten ihr sofort die Beine weg. Sie fiel auf die eiskalten Fliesen, krümmte sich zusammen und schrie, bis sie begriff, dass die Pfleger das Wasser erst abstellen würden, wenn sie sich ihren zuckenden Schläuchen ergeben und wie ein erlegtes Reh verstummen würde. Sie hatte nur noch Pinsel und Farben als Waffe, um ihrer inneren Revolte Ausdruck zu verleihen. Sie malte Hubertus auf einen Ellbogen gestützt, wie in Leonardo da Vincis Fresko »Die Erschaffung des Adam«. Sie porträtierte ihn ohne Haut. Akribisch malte sie all seine Innereien, Darm, Leber, Lungen, Muskel und Sehnen. Sie malte das gesamte anatomische Innenleben ihres Mannes. Sie deckte ihn auf. Sie legte ihn frei. Das fertiggestellte Gemälde ließ sogar die hartgesottensten Psychiater der Anstalt erschauern. Anstelle des Herzens klaffte ein schwarzes Loch. In seine leeren Augenhöhlen hatte Luna statt Augäpfel zwei Golfbälle gemalt. Als Luna die Trennung von ihrem Kind nicht länger ertragen konnte, hörte sie auf zu essen. Sie wollte lieber sterben, als länger von Mire getrennt zu sein. Schließlich gewährte man ihr einen mehrtägigen Hausbesuch. Mire hatte sich während ihrer Abwesenheit stark verändert. Sie wirkte apathisch und zeigte keinerlei Freude, als Luna sie überglücklich in den Arm nahm. »Das wird wieder, mein Mimilein«, flüsterte Luna ihr zu. »Alles wird wieder gut.« Sie hatte beschlossen, von nun an die beste Mutter auf Erden zu sein. Dafür würde sie auch auf das Malen verzichten. Dafür würde sie nie wieder aus der Reihe tanzen, ihre Gefühle zügeln und ihr Temperament in Schach halten. Dafür würde sie sich der Familie ihres Mannes fügen und Hubertus die Frau sein, die er sich wünschte. Ja, sie würde versuchen, ihn zu lieben. Doch am Abend vor dem Schlafengehen zog Hubertus die geblümte Couch im Salon aus. Fragend blickte sie ihren Mann an. »Ich glaube nicht, dass du an der Seite eines Golfschlägers schlafen willst«, bemerkte er mit sarkastischem Unterton. Da wusste Luna, alles, was sie in der Psychiatrie getan, gesagt oder gemalt hatte, war an die Bellingrads weitergetragen worden. »Vergiss nicht, deine Tabletten zu nehmen«, schärfte ihr Hubertus noch ein, bevor er in ihrem Schlafzimmer verschwand und sie alleine im Salon zurückließ. Die nächsten Wochen waren eine einzige Qual. Völlig erschöpft von den schweren Medikamenten schleppte sich Luna durch die Tage. Völlig erschöpft fiel sie abends in einen traumlosen Tiefschlaf und wachte völlig erschöpft wieder auf. Tagsüber bemühte sie sich, alles richtig zu machen, aber es gelang nicht. Die Spiegeleier auf dem Herd brannten an. Im Bad vergaß sie, den Wasserhahn zuzudrehen. Immer wieder stand sie ohne Geldbörse an der Kasse des Supermarktes. Auch Mira strengte sie an. Das Kind verhielt sich seltsam beim Spielen. Es spuckte, kratzte, schmiss mit Spielzeug um sich und riss ihren Puppen Arme und Beine aus. Luna flüchtete sich wieder ins Malen. Sie hatte nur weißes Papier, um ihrer Hoffnungslosigkeit und Verzweiflung Ausdruck zu verleihen. Sie malte ihr Kind am Grunde eines sehr tiefen Sees. Mit offenen Augen schaute Mire sie verzweifelt an, den Mund weit geöffnet, als sei sie kurz vorm Ertrinken. Als Luna in ihr eigenes Werk blickte, wachte sie, die seit Wochen traumwandelnd durchs Leben gestolpert war, mit einem Schlag auf. Dieses Bild war der stille Hilfeschrei ihres Kindes. Sie musste unbedingt wieder klar im Kopf werden. Von nun an spuckte Luna ihre Tabletten heimlich ins Klo. Tatsächlich ging es ihr Tag für Tag besser. Sie hatte allmählich wieder den Alltag im Griff und fiel nachts nicht mehr in jenen komatösen Tiefschlaf, der nicht einmal mehr Träume zulässt. Eines Nachts wachte sie vom Wimmern eines Kindes auf. »Mimi!« Schnell schlüpfte Luna aus dem Bett und lief ins Kinderzimmer. Mires Bettchen war leer. Auf Zehenspitzen schlich sie weiter in Richtung Schlafzimmer und legte ihr Ohr an die Türe. Kein Zweifel, Mira weinte. Vorsichtig öffnete Luna die Türe und blickte in ein Szenario, das ihr die Stimme verschlug. Hubertus hatte Mira zwischen seine Beine geklemmt und rieb sich keuchend am zarten Körper seines Kindes, wie ein Rüde an einer Hündin. Am liebsten hätte sie sich schreiend zwischen ihn und Mire geschmissen, doch intuitiv wusste sie, Zum Schutze ihres Kindes und zum Schutze ihres eigenen Lebens durfte sie sich jetzt nicht zu erkennen geben. Schnell und sehr leise schloss sie die Türe und fiel lautlos weinend und betend davor auf die Knie. Erst als sich das Wimmern ihres Kindes gelegt hatte, schlich sie zurück ins Wohnzimmer und bereitete die Flucht aus dieser Familie vor. Wie eine königliche Sänfte taucht der Zug nun aus der Enge des Waldes heraus in eine verschneite Märchenlandschaft. Die verstreuten Gehöfte der Bauern auf den sonnigen Hügeln, die in Wellen auf den Wolkenstein zulaufen. Zu Füßen des Berges ein zugefrorener See. An sein Westufer schmiegt sich das Dorf. Ihm gegenüber am Ostufer liegt das Jagdschloss ihrer Familie. Mit dem Geld, das ihr Vater vom alten Bellingrad bekommen hatte, wurde direkt nach ihrer Hochzeit das Dach renoviert, zum Glück. Das alte wäre in diesem Winter unter der Last der Schneemassen vermutlich über ihren Köpfen eingebrochen. Als Luna mit Mira aus dem Zug steigt, springt ihnen der kleine Bogi entgegen. Am Ende des Bahnsteiges wartet Annemarie mit einem Schlitten. »Luna«, ruft der kleine Bruder, »Milli hat einen Kuchen für euch gebacken.« Als sie ihre Geschwister umarmt, fließen die Tränen. Endlich wieder zu Hause. Bogi schichtet die wenigen Gepäckstücke auf den Schlitten und setzt seine kleine Nichte darauf. Dann stapfen die Geschwister in Richtung Schloss. »Wie geht es, Mama?«, fragt Luna. »Seit du weg bist, ist sie noch seltsamer geworden«, antwortet Annemarie. »Sie verlässt kaum noch das Haus.« »Wie lange bleibst du?«, fragt Bogi. »Für immer. Ich werde nie wieder in die Stadt zurückkehren.« »Das ist ja wunderbar«, ruft Annemarie. »Dann werden wieder alle Feen und Engel in dem Schlosspark zurückkommen. Jetzt geistern da nur noch Verstorbene rum.« »Da bist du ja«, begrüßt die Gräfin ihre älteste Tochter und haucht ihr zwei kraftlose Küsschen entgegen. »Ich habe mir schreckliche Sorgen gemacht.« Sie wirkt gebrechlich und fern. Der Glanz ihres kleinen Exilreiches ist erloschen. Die Andenken an bessere Zeiten sind verstaubt. Der Elfenbeinfächer, die verspielten Flankons, die vergoldeten Bilderrahmen, die Schmuckarbeiten aus buntem Email, alles ist von einer dünnen Schicht Staub belegt. »Können wir bei dir unterkommen?«, fragt Luna. »Bei mir?«, fragt die Gräfin verwundert. »Warum schlaft ihr nicht auf dem Schloss?« »Ich brauche dich, Mama. Es geht mir nicht gut.« Verärgert schüttelt Maria den Kopf. »Du bringst immer Unruhe, Luna. Ich bin nicht vorbereitet auf so eine Aufregung.« Luna schießen die Tränen in die Augen. Annemarie greift nach ihrer Hand und deutet ihr zu gehen. Als sie das Gartenhäuschen verlassen, öffnet Bogi vorsichtig die Türe zum Geräteschuppen. Er ist voll mit leeren Wein- und Spirituosenflaschen. »Ich sagte dir ja, sie ist komisch geworden«, sagt Annemarie. »Komm, lass es uns bei Papa versuchen.« Die kalten Tage verbringt der Graf am liebsten im Kaminzimmer, flankiert von seinen zwei Jagdhunden vor dem offenen Feuer. Er zeigt sich über den spontanen Besuch seiner ältesten Tochter schon etwas erfreuter. »Ah, geht es dir wieder besser? Ja, wo ist denn Hubertus? Bist du denn ohne ihn gekommen?«
»Papa, ich habe Hubertus verlassen.«
»Ach, Blödsinn. Sowas regelt sich.«
»Nein, Papa, es gibt kein Zurück. Ich bleibe mit Mira hier.«
Regungslos starrt der Graf ins Feuer, als hätte er nicht gehört, was sie sagte.
»Wir können keinen Tag länger mehr bei diesem Mann bleiben.«
Immer noch zeigt der Graf keine Regung. Da bricht Luna in Tränen aus.
»Papa, Hubertus macht ganz schreckliche Sachen mit Mimi.«
»Schweig«, herrscht der Vater sie an.
»Aber es ist wahr.
Du hörst mir jetzt einmal ganz genau zu. Mir sind Dinge zu Ohren gekommen, die einfach unerhört sind. Ja, bist du denn von Sinnen, dort mit Geschirr herumzuwerfen und dir die Pulsadern aufzuschneiden, respektive damit zu drohen?«
»Ich wollte nicht mehr leben, Papa.«
»Das ist absolut lächerlich. Hab erst mal den Mut, so etwas wirklich zu tun. Frechheit, deinen Mann und die ganze Familie so zu erschrecken.«
Er missbraucht meine Mimi, platzt es jetzt aus Luna heraus. Er hat mich unter die grüne Kuppel verbannt, um sich seine eigene Tochter ins Bett zu holen.
Du bist ja völlig verrückt. Du spinnst ja vollkommen. Haben sie dich zu früh aus der Psychiatrie rausgelassen?
Ich habe es mit eigenen Augen gesehen, Papa.
Ach, Blödsinn. Du hast doch immer schon das Blaue vom Himmel heruntergelogen.
Papa, du musst mir glauben, bitte. Ich weiß doch sonst nicht mehr, wohin.
Lass mich in Ruhe mit deinen Geschichten. Papa, du gehst jetzt. Du gehst jetzt. Wir sehen uns beim Abendessen.
Er wird sich beruhigen, tröstet Bogi seine ältere Schwester. Geht ihr schon mal hoch, ich hole dein Gepäck aus dem Foyer.
Stimmt das? Fragt Annemarie, als sie Lunas Zimmer betreten.
Die kleine Mira liegt schlafend in ihren Armen.
Stimmt das, was du eben von Hubertus erzählt hast?
Ja, antwortet Luna tonlos. Ich habe es mit eigenen Augen gesehen. Vorsichtig legt Annemarie ihre kleine Nichte auf Lunas alten Mädchenbett ab. Du solltest dich ausruhen, Luna. Wir haben dein Bett frisch bezogen. Sie hebt die Decke. Dankbar schlüpft Luna samt Kleidern hinein und nimmt ihr schlafendes Kind zu sich. Hier bist du sicher, flüstert Annemarie und streichelt ihre Schwester. Ich warte hier, bis du wieder aufgewacht bist.
Als Luna aufwacht, liegt Annemarie schlafend auf dem Teppich vor ihrem Bett. Draußen ist es bereits dunkel. Vom Flur ist Miras ausgelassenes Lachen zu hören. Bogi hat aus dem Geräteschuppen einen alten Leiterwagen geholt, in dem Mira wie eine kleine Prinzessin thront. Mit Karacho schiebt sie der Onkel, der selbst noch ein Kind ist, über den langen Flur. Mira kreischt vor Freude und Aufregung. Sie lacht, denkt Luna glücklich. Sie lacht wieder. Da läutet Millie die Köchin den Gong im Salon zum Abendessen. Millie lässt es sich nicht nehmen, die Suppe heute persönlich zu bringen. Sie zeigt sich schockiert über Lunas Zustand.
Mein Gott, bist du dünn geworden, Luna.
Na, dich werde ich schon wieder aufpäppeln.
Und unsere Mimi, ja, so gewachsen, das kleine Fräulein.
Als der Graf mit seinen Hunden den Salon betritt, zieht sich Millie wieder in die Küche zurück.
Das Essen für den Herrn Baron steht in der Küche bereit, sagt sie noch, bevor sie verschwindet.
Bekommst du heute noch Besuch? Fragt Luna verwundert den Vater, der am Kopfende der Tafel Platz nimmt.
Der Graf nickt und lässt sich von seiner jüngeren Tochter die Suppe servieren.
Wer kommt denn? Will auch Bogislaw wissen. Seit Luna weg ist, kommt doch gar niemand mehr hierher.
Schweigend beginnt der Graf in der Suppe zu rühren.
Luna zerdrückt für Mira eine Kartoffel. Miras Backen glühen wie die Berge im Abendrot und ihre Augen leuchten wieder wie Sterne.
Papa, hakt Annemarie neugierig nach, wer kommt denn heute noch?
Hubertus, antwortet der Graf und seine Stimme scheint in der Luft zu gefrieren.
Luna lässt die Gabel sinken. Ihre Stimme zittert.
Das geht nicht. Das ist unmöglich. Aber sein Auto ist doch in der Werkstatt.
Er nimmt die Bahn, sagt der Vater. Er wird mit dem letzten Zug ankommen.
Von ihren Fußsohlen schießt eine Kälte durch Lunas Körper, wie eine gefräßige Schlange. Sie kriecht durch ihre Beine, ihren Schoß, mitten ins Herz. Wie ferngesteuert steht Luna auf und verlässt wortlos den Tisch.
»Du bleibst!« ruft ihr der Graf hinterher.
Doch Luna hört ihn nicht mehr. Mira beginnt zu weinen.
»Du Monster!« schreit Bogi seinen Vater an und erntet dafür zwei schallende Ohrfeigen.
»Komm, wir gehen«, sagt Annemarie und hebt Mimi von ihrem Stuhl. »Ihr bleibt hier«, bestimmt der Graf.
Sonst schlaft ihr heute draußen im Schnee. Ihr bleibt hier, bis Millie den Kuchen gebracht hat.
Als Annemarie und Bogi mit der kleinen Mira endlich zu Lunas Zimmer hochgelaufen sind, ist dieses leer. Auf dem Bett liegt eine handgeschriebene Nachricht an die Geschwister. Liebe Annemarie, lieber Bogi, bitte verzeiht mir, dass ich euch keine bessere Schwester sein konnte. Es wäre meine Aufgabe gewesen, euch zu beschützen. Nun bitte ich euch, mein Kind vor Hubertus und seiner Familie zu bewahren. In 2 Stunden wird Papa verstehen, was er mir angetan hat. Es bleibt mir nur noch dieser letzte Ausweg, sein Herz zu erweichen. Seid nicht traurig. Ich werde immer bei euch sein. Und natürlich bei meiner Mimi. Irgendwann wird sie verstehen, was ich hier tue. Dann werdet ihr meiner Mimi erzählen, dass ich sie unendlich geliebt habe und nun als Engel über sie wache. Eure Luna. Entsetzt schauen sich Annemarie und Bogi an. Du musst Papa verständigen. Und Milli, flüstert die Schwester zum Bruder. Und die Polizei. Lauf, lauf, Bogi. Ich muss mich um Mimi kümmern. Sie darf nichts mitbekommen. Lauf, Bogi, lauf. Ich muss unsere Mimi beschützen. Normalerweise hätte Hubertus seinen Vater gebeten, ihn nach Wolkenstein zu fahren. Doch intuitiv spürte er, warum seine Frau an diesem Morgen mit Mira die Wohnung verlassen hatte. Er musste damit rechnen, sich auf Wolkenstein peinlichen Vorwürfen aussetzen zu müssen. Besser, wenn sein Vater von alledem hier nichts mitbekommt. Deshalb hatte er sich ein Taxi zum Bahnhof bestellt und stieg in die letzte Regionalbahn. Um 21.33 Uhr wird der Zug in Wolkenstein sein. Als sie in den verschneiten Wald hineinfahren, den die ansässigen Bauern das Weidgehölz nennen, erfasst Hubertus plötzlich eine innere Unruhe. Wem wird der alte Wolkenstein glauben? Ihm oder seiner Tochter? Zum Glück hat Luna eine ärztliche Diagnose, mit der er seine Frau auf Lebzeiten in Schach halten kann. Manisch-depressiv, mit schizophrenen Zügen. Seine Chancen stehen gut, aber delikat ist die Angelegenheit allemal. Hubertus will seine Frau zurück. Er war Luna vom ersten Moment an verfallen. Ihre Schönheit, ihre Verrücktheit, ihr besonderes Lachen. Luna ist unerreichbar, von einer anderen Welt. Und genau das machte sie auch so unwiderstehlich für ihn. Ohne Mantel, in ihrem dünnen Kleidchen, wandert Luna über die Schienen, umwirbelt von tanzenden Schneeflocken. Anton, der Lokführer, kneift die Augen zusammen. Dichtes Schneetreiben trübt die Sicht auf die Schienen. Es ist die letzte Fahrt dieses Tages. Er freut sich, bald nach Hause zu kommen. Seine Frau steht kurz vor der Geburt ihres ersten Kindes. Als sich der Zug in die nächste Kurve legt, setzt er das Makrophon, um die Tiere des Waldes zu warnen. Als sie das Nebelhorn des Zuges hört, hält sie betroffen inne. Tief im Herzen hatte sie gehofft, er würde heute Abend ausfallen. Triebwerksschaden, Signalstörung. Ist da kein Baum, der aus dem Wald herausbricht, um die Weiterfahrt zu blockieren? Hubertus holt die Tageszeitung aus seiner Manteltasche, die er sich am Bahnhof noch schnell gekauft hatte, und schlägt den Kulturteil auf. Als Bildungsbürger sollte man immer auf dem neuesten Stand der aktuellen Kunst- und Kulturszene sein. Auch das erfordert Disziplin. Wie von einem inneren Motor getrieben, setzt Luna einen Schritt nach dem anderen dem Zug, in dem ihr Mann sitzt, entgegen. Ich werde es euch beweisen. Ich zeige euch jetzt, dass ich bereit bin, bis zum Letzten zu gehen.
Das weiße Album. Huberto schüttelt den Kopf. Die Beatles haben schon wieder eine neue Platte herausgebracht.
Die letzte Kurve vor Wolkenstein. Noch einmal macht Anton das Nebelhorn an. Erstaunt schaut Luna auf die riesigen Scheinwerfer. Es geht plötzlich alles so. Nein! Schreit Anton, als auf den Schienen ein Mädchen auftaucht und ihn anschaut. Wie ein junges Reh,
das sich im Wald verirrt hat.